Für immer und ewig. Missio Camp 2015. David Kadel spricht zum Thema: Wer soll ich sein, Gott? Wie man sein Potenzial entfaltet.
Geht's euch gut? Habt ihr einen sehr guten Tag gehabt? Die wichtigere Frage: Ist Gott gut? Das ist gut zu hören. Mich hat leider heute, also mein Tag war sehr verrückt. Mich hat die Rache der Kinder eingeholt. Man sollte wirklich aufpassen, was man hier vorne sagt. Ich wurde überfallen beim Mittagessen, nur weil ich diesen Satz gesagt habe: Ich fordere mehr Buchstabensuppe für Kinder. Und schaut euch an, was dann passiert ist. Man sitzt da, will einfach mal seine Ruhe haben. Dann kommen da zwei Köchinnen, man kriegt einen Latz umgebunden und muss Buchstabensuppe essen, während die anderen schön normal essen dürfen. Wie sieht die aus, die Buchstabensuppe? Ja? Ich habe so lange Buchstabensuppe gegessen, bis ich dieses Wort legen konnte. Herzlich willkommen im Minions Camp, Teil 2. Also ein Riesenlob übrigens für diese Aktion an meine neuen Freundinnen Annika und Livia. Bitte einen Applaus für meine beiden. Ganz coole Aktion. Und heute soll es darum gehen, auf das, was ihr gestern gehört habt, so ein bisschen aufzubauen. Und es geht darum, sein Potenzial zu entfalten. Also zu dem Menschen zu werden, der man eigentlich vor Gott sein soll. Und wenn ich euch beiden so sehe, Annika und Livia, dann habe ich mir so gedacht, von wegen Potenzial entfalten, wie habe ich mich eigentlich entwickelt? Was habe ich eigentlich so gemacht, als ich so alt war wie diese beiden Mäuse? Ja? Und da ist mir eingefallen, dass es eigentlich so ein halbes Wunder ist, dass ich hier stehen darf. Danke, Familie Schroth. Und ab und zu eingeladen werde zum Predigen, weil man hätte das nicht gedacht, wenn man mich erlebt hätte in diesem Alter. Meine Mutter war Religionslehrerin und die war sehr stolz, dass ich schon, weil ich ja David heiße, so mit 6 Jahren konnte ich schon so lesen, weil ich immer die Bibel lesen musste. Und sie hat sehr viel mit mir angegeben und hat gesagt: Guck mal, mein Sohn, der kann schon lesen und er ist ja ganz ein toller und ist so ein feiner Junge. Und David, sag doch mal, was du so gelernt hast. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass ich mal so vor ganz vielen Menschen, also mindestens 5-mal so viel wie hier, nur in Stuttgart auf einer riesen Kinderkirchkonferenz, hat sie mich dann ganz stolz hingestellt und habe ich gesagt: Der Herr ist mein Hirte, wir werden nichts angeln. Ab diesem Moment hat sie aufgehört, mit mir anzugeben. Wer hätte gedacht, dass ich mal hier vorne stehe und den Psalm richtig aufsagen kann? Später ist dann auch noch passiert, dass sie dann sogar noch meine Religionslehrerin wurde. Und an einem Tag kam sie auf diese verrückte Idee, es ist wirklich eine wahre Geschichte, zu sagen: Kinder, Religion bedeutet ja, dass wir auch beten lernen. Und wenn ihr betet jetzt am Ende der Stunde, dann betet zu Gott und ihr könnt sagen, was ihr wollt, weil Gott hört alles. Ihr könnt ihm alles sagen. So, Köpfe runter, keiner hat gebetet, kennt ihr das? Ja, so in der Kirche, wir beten, keiner traut sich. Und dann dachte ich so, ich meine, meine Mama Religionslehrerin, muss ich ja mit gutem Beispiel vorangehen. Und habe ich an einem Tag gebetet: Lieber Gott, vielen Dank, dass die Rallye-Stunde endlich zu Ende ist. Und als ich hochgeguckt habe, war es so ein bisschen wie hier. Manche haben gelacht, manche auch überhaupt nicht. Und ich dachte so, habe ich was falsch gemacht? Habe zu meiner Mutter geguckt und dann stand die da und die hatte so, so eine rote Bombe da. Ne? Und dann dachte ich so, oh, war falsch. Und als sie hatte neben der Tafel, hatte sie so als Zeigestock so eine Art Baseballschläger stehen. Ja? Und als sie dann da hingegangen ist, hatte das Wort Home Run für mich eine ganz andere Bedeutung. Da dachte ich so, und das waren so meine ersten Kontakte mit Glauben. Unglaublich, was aus diesem Menschen geworden ist. Ja, was haben wir gestern gehört? Ich möchte mal mit so ein paar Bildern zeigen, ihr kennt ja das, wenn ihr so Fernsehserien guckt, da heißt es dann, was bisher geschah. Gott erleben ist das, worauf wir heute aufbauen. Erstes Bild, Gott erleben, an was denkt ihr da? Gott erleben, wow, Kunst. Von wem ist das, Kinder? Weiß es jemand unter 18? Was, Dieter Bohlen? Nein. Michelangelo, sehr gut, ehrlich, das hat jemand gewusst, wow. Also das ist der Adam, links wahrscheinlich, rechts Gott. Und Gott erleben, prägt euch dieses Bild ein, das ist, so soll es eigentlich sein. Also dass wir tatsächlich ihn fast berühren können, dass er uns so nahe kommt. Ich vergesse oft, was ich so predige, weil ich bin Perser, wir reden viel und wenn der Tag lang ist. Und der Winnie hat mich zum Glück gestern Abend daran erinnert. Er meinte so, was du gepredigt hast irgendwie vor 2 Jahren, da ist eins hängen geblieben. Also danke, Winnie, mir ist es eins ist hängen geblieben. Super Typ. Sehr, sehr gut, Winnie. Da ist hängen geblieben, sagt er, dass ich wohl scheinbar irgendwann gesagt hätte, dass ich morgens, und es stimmt tatsächlich, aufstehe. Und damit ich diese Verbindung zu Gott nicht verliere, weil wir vergessen das so schnell, dass wir ja mit Gott gehen, dass ich morgens, egal wie müde ich bin, so meinen Arm ausstrecke und sage, Gott, also genau das, so nachspiele, Gott, hier bin ich, egal was heute kommt, Stress oder der Tag, und ich docke so an ihm, werdet stark durch die Verbindung zum Herrn. So, und tatsächlich ist es so ein Ritual, was mir bis heute hilft, dass ich Gott nicht vergesse, weil kaum sind wir wach, funkt unser Kopf schon irgendwas, Sorgen, Probleme, heute musst du das und das und das. Und der Tag geht so voran und wir haben ganz vergessen, dass Gott ja mit uns geht. Zweites Bild, fand ich auch sehr schön, Gott erleben, ja, kann auch so aussehen. Oder wenn man Gott erleben möchte, und ich habe dann, weil ich dieses Bild so schön finde, dass Gott uns berührt, dass er uns mit seiner Liebe so nahe kommen möchte, habe ich mir gesagt, ich habe ja so ein Haustier. Wisst ihr, was ich für ein Haustier habe? Ein Eichhörnchen, genau. Und ich habe dieses Eichhörnchen wirklich dressiert. Ihr könnt auf YouTube eingeben, Eichhörnchen Bruni. Da kommen bestimmt 50 Filme, was ich mit Bruni alles mache. So, dann habe ich zu Bruni gesagt, Bruni, fein, heute müssen wir was lernen. Heute wird es ein bisschen Christentum. Bruni ist gekommen, ne? Und dann habe ich mit Bruni was nachgestellt, nämlich diese Szene mit Michelangelo. Und Bruni hat es super gemacht, oder? Ja? Hat sich nach der 0,3 eben... So ein bisschen wie bei Ice Age, ne? Und ich dachte so, das ist es. Ja, so wie Bruni Bock hatte auf die Nuss, so habe ich morgens, nicht immer, aber so sollte ich eigentlich Lust auf Gott haben. Also manche predigen ja so, wir sollen uns ausstrecken nach Jesus. Ausstrecken zu der Hand Gottes. Also es ist tatsächlich, man streckt sich so aus. Also danke Bruni für die Hilfe. Und wenn wir gestern überlegen, nochmal so die Highlights, wie erleben wir Gott? Erinnert ihr euch vielleicht, Gott sagt, gebt euch ganz hin. Also er sagt, nicht so halbe Sachen machen, sondern ganz oder gar nicht. Prioritäten, wir haben so eine Liste, was ist uns wichtig. Wenn Jesus auf der Nummer 1 ist, glaube ich, haben wir ein ganz anderes Leben als Christen, eine ganz andere Freude. Und dann ist ja die Frage gewesen, wie wird denn Jesus Nummer 1? Wie begegnet uns Gott? Und da erinnert euch an, dass wir leider immer wieder an den Punkt kommen, wir brauchen scheinbar Krisen, um Gott zu finden. Aber Gott begegnet uns in diesen Krisen nicht, dass er sagt, ja toll, jetzt kommst du, jetzt wo du mich brauchst. Sondern Gott ist, und deswegen bin ich so ein Fan von ihm, Gott ist barmherzig. Ein paar Attribute, wie ist Gott? Warum sollen wir ihn erleben? Weil er ist vergebend. Er hat mir, genau, meine Frau fragen, ich bin ein richtiger Chaot und ich brauche viel Vergebung. Ja? Hat da jemand Amen gesagt? Frechheit. Bitte. Haben wir Ordner eigentlich hier? Gott ist vergebend, er ist barmherzig, er ist helfend. Heute Morgen im Jugendcamp, im Worship-Zelt hatten wir ein paar Jugendliche und die sollten ein Zeugnis geben, was sie mit Gott erlebt haben. Da dachte ich, so muss es sein. Komm auf die Bühne und erzählen. Und da haben 2 Mädels, finde ich ganz, ganz toll, erzählt davon, nicht, dass sie Gott irgendwo so ganz toll beim Bibellesen gefunden haben, sondern es ging um pure Hilfe. Es ging ums Autofahren. Da dachte ich, okay, kein Wunder, dass es Mädels erzählen. Aber Gott hat geholfen. Sorry, aber der billige Witz musste sein. Oh Gott, meine Frau sagt jetzt wahrscheinlich, dafür fährst du die Strecke nach Hause alleine. Gott ist vergebend, Gott ist helfend. Deswegen sollen wir uns nach ihm ausstrecken. Und Gott hat Gunst für uns. Wissen eigentlich junge Leute heute noch, was Gunst ist? Die wissen vielleicht, wenn ein iPhone günstig ist. Aber was ist eigentlich Gunst? Da müssen wir mal einen anderen Tag drüber sprechen. Dass Gott es gut mit uns meint, bedeutet es. Er hat, selbst wenn wir echt Mist machen, sagt Gott immer noch, ey, ist okay. So wie wenn Kinder vielleicht von der Familie Schrot, eines Tages werden die sagen, Papa, Stefan, also Stefan Schrot, leih mir mal das Auto. Und dann fahren die 5 Meter und schon ist die Garagentür eingebeult und das Auto und Stefan sagt, ist okay, passt schon. Das ist Gunst. Er sagt, willst du nicht auch noch dieses Tor umfahren da? Gnade, das ist Gnade. Und das Wichtigste, Gott ist vor allem liebend. Vielleicht habe ich das gestern verpasst zu sagen, weil das ist eine meiner Schwächen. Ich vergesse es wirklich auch immer wieder. dass egal was wir sagen, egal was die Band spielt, es geht eigentlich immer in allem darum, und das könnte die kürzeste Predigt der Welt sein, wenn wir sie aber doch nicht immer vergessen, Gott liebt uns. Wie oft müsste man das sagen? Manchmal, wenn ich morgens wach werde und dann bin ich irgendwie beim Zähneputzen und ich denke, ah, ich bin irgendwie schlecht drauf. Allein diese Vorstellung, Gott liebt mich. Wenn ich das mal so eine Minute inhaliere quasi, er liebt mich? Echt jetzt? Ich meine, er kennt mich ja. Also meine Frau, wir lernen uns mehr und mehr kennen. Und andere Freunde und so, aber Gott kennt mich. Der liebt mich? Wo ist das Kleingedruckte? Hallo? Es ist schon unglaublich eigentlich, aber es ist tatsächlich der Grund, warum wir mit ihm gehen sollen und immer mehr erleben von dieser Liebe. Unser Hochzeitsspruch lautet aus Zephania 3,17, zusammengefasst quasi eigentlich dieses Begeistertsein von Gott. Zephania 3,17, da heißt es, der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird dir vergeben in seiner Liebe. Erstes Attribut, toll, vergeben. Er wird dir freundlich sein. Das ist Gunst. Gott ist freundlich. Und er wird sich über dich freuen und mit Jauchzen fröhlich sein. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, was? Gott jauchzt über mich? Wie hört sich das wohl an? Wahrscheinlich könnte man es am allerbesten ein bisschen südlich in Bayern, wenn Gott jauchzt, hört sich das ja so, holy, holy, holy. Das ist so ungefähr jauchzen, glaube ich. Wenn es jemand irgendwie anders interpretieren kann, was ist jauchzen? Übrigens, die Freundin von Daniel Harter kann, glaube ich, auch jodeln. Morgen bist du dran. Kannst schon mal üben. Heute geht es darum, wer soll ich sein? Gott, was willst du von mir? Was ist die wichtigste Frage unseres Lebens? Habe ich mir hier aufgeschrieben. Die wichtigste Frage unseres Lebens. Okay, manche möchten vielleicht sagen, habt ihr statt Nutoka auch Nutella? So eine wichtige Frage vielleicht. Oder gibt es noch Pommes? Oder wie sieht Manuel Steinhoff eigentlich ohne Bart aus? Das sind viele Fragen, die wir uns stellen, aber die wichtigste Frage ist doch, Gott, was willst du eigentlich von mir? Fragt ihr euch das auch manchmal? Wie soll ich eigentlich sein? Können jetzt natürlich manche sagen, ja Moment, was will der von uns? Ich meine, wie soll ich sein? Ich bin ja so, wie ich bin. Oder sagt Gott vielleicht, ja so wie du bist, das ist okay, aber ich habe mir eigentlich dich, als ich dich schuf, so vorgestellt. Also vielleicht nicht ganz so ängstlich, sondern eigentlich solltest du andere ermutigen. Und okay, du bist schon so, wie du bist, echt top. Du zweifelst halt manchmal, aber eigentlich solltest du vielleicht nicht zweifeln, sondern ich wollte eigentlich, dass du ein Vorbild bist für andere im Glauben. Oder einer, der vielleicht sehr zu kämpfen hat mit seinem Egoismus, was ich auch viele Jahre hatte und bis heute, großes Ego, Perserkönig. Und Gott sagt, ja, das ist ein bisschen viel Ego. Eigentlich hatte ich mir so geplant bei dir, dass du anderen Menschen dienst. Das steckt in dir drin. Vielleicht weißt du das gar nicht. Du bist noch lange nicht da, wo du bist. Es gibt Grenzen, die können wir sprengen. Jesus, sein zweiter Vorname ist wahrscheinlich der Grenzensprenger. Mit ihm ist es möglich. Was willst du eigentlich von mir? Vielleicht sagt Gott, ja, du bist unsicher. Ich liebe dich, wie du bist. Super. Du bist unsicher, aber vielleicht solltest du so sein, dass du anderen zeigst, was möglich ist, wenn man in Gott stark ist. Ich habe euch ein Bilderrätsel mitgebracht. Wir haben ja gestern gesagt, es muss mehr für Jugendliche sein hier. Ja? Achtung, Bilderrätsel. Was sollte ein jeder Mensch für andere sein? Er sollte sein ein... So, wer kommt da drauf? Das ist quasi die Predigt als WhatsApp zusammengefasst. Ein jeder Mensch sollte für andere sein ein... Also es ist ja nicht sie, sondern... Sag mal laut. Er. Was sagt die Kuh? Ein... Ah, könnt ihr es mal laut sagen auf drei? Ein? Sehr, sehr gut macht ihr das. Ja, ein Ermutiger. Und ich glaube, dass Menschen da hinkommen können, wenn sie nicht sagen, so wie ich bin, das ist halt so, sondern erkennen, da ist noch viel mehr möglich. Im Psalm 53 sagt Gott über Menschen, die klug sind, sagt er, Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug ist und nach Gott frage. Deswegen heute auch dieses, Gott, was willst du von mir? Gott sagt, ein kluger Mensch ist der, der nach Gott fragt. Und weiter unten steht, das führe ich jetzt nicht so aus, aber kurz zusammengefasst, aber es gibt nicht viele, sagt er, die nach mir fragen. Was willst du von mir, Gott? Was denkt ihr denn gerade so, wenn ihr darüber nachdenkt? Wenn ihr morgens für euch aufsteht und sagt, Gott, was willst du eigentlich von mir? Was soll ich tun? Wie kann ich vor dir gerecht sein? Wie kann ich vor dir Frieden finden? Vielleicht sagt uns Gott auf die Frage ganz einfach, hey, ich will einfach, dass du mir vertraust. Das wäre eine Antwort. Ich will, dass du mir vertraust. Und was habe ich gerade gesagt? Gott sagt einfach, ist aber nicht so einfach. Ist ungefähr, glaube ich, das Schwierigste überhaupt in unserem Leben. Geht mal raus, also wir sind ja hier schön im Christlichen unter uns, aber fragt mal Leute, die ihr trefft zu Hause, sag mal, wie ist es so mit deinem Gottvertrauen? Ist da zum Glück noch eins der Wörter, die so erhalten ist aus dieser Zeit, dass man noch so Gott im Alltag hatte? Gottvertrauen, schönes Wort. Wie ist es mit deinem Gottvertrauen? Und Menschen werden sagen, es ist total schwer. Wie soll man denn Gott vertrauen? Also wenn es ihn gibt, warum sieht denn mein Leben so aus? Ich tue mich da schwer, sagen viele. Gott, was willst du von mir? Und wenn Gott antworten würde, dass du mir mehr vertraust, wie komme ich bitte dahin? Gott ist ein Fan von Entfaltung. Ich habe euch ein anderes Bild mitgebracht, was ich manchmal beim Coaching, also beim Training mit Sportlern benutze. Wenn die mich fragen, hey, was denkst du, was ist bei mir möglich? Und da ist so ein Spieler, der ist 19 und der sagt, er möchte natürlich Bundesliga-Spieler werden, am liebsten Star, die wollen ja alle Stars sein. Dann ist es ein schönes Bild, dass eine Raupe, kennt ihr alle dieses Bild? Eine Raupe ist natürlich jetzt nicht so hübsch und nett zu fotografieren, aber dieser Schmetterling, den lieben wir alle jetzt im Sommer. Und der Spruch drunter, Gottes Liebe zu verstehen, hilft Menschen, ihr Potenzial zu entfalten. Also Potenzial im Sinne von, das zu werden, wer ich eigentlich sein sollte. Bedingung, Gottes Liebe erst zu verstehen. Gott ist ein Fan von Entfaltung, weil egal, was ich vor allem im Alten Testament lese, überall schickt er Menschen einen Entfalter. David, von dem noch nicht mal sein Vater dachte, dass er ein König sein könnte, also auf die Frage, was ist in meinen Jungs, was könnte da eigentlich so drinstecken, hat der Vater Isai von David alle anderen echt als ziemlich cool und sehr entschlossen empfunden. Und David war so ein bisschen der Loser, weil der ist ja nur bei den Schafen. Und ihr kennt die Geschichte, der König von Israel sollte gesucht werden. Und dann sagt Samuel aber, nee, da fehlt einer. Irgendwie sieht keiner aus nach einem König. Das steckt in euch nicht drin. Und er holt dann diesen kleinen Jungen, wahrscheinlich voller Dreck, von der Weide. Passt ja hier ganz gut. Ich sehe die Ziegen da manchmal. Ich liebe das hier. Und dieser Typ, der soll König werden von Israel. Und wie ich gestern gesagt habe, der Mann Gottes schlechthin. Samuel war sein Entfalter. Samuel hat ihn Stück für Stück auseinandergefalten, um ihm zu zeigen, was eigentlich in ihm drin steckt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen sollen. Ich glaube, und deswegen liebe ich meinen Beruf als Coach, mit Leuten zu arbeiten, heißt nicht, ihnen irgendwie etwas beizubringen, ein Lehrer zu sein. Das ist ja sehr angesagt heutzutage. Jeder rennt zu einem Coach. Und ich finde, es geht nicht darum, ihnen etwas beizubringen, sondern es geht darum, Menschen einfach zu helfen, sich selbst zu entdecken. Ihnen zu helfen, dass sie merken, oh, da ist einer, der ermutigt mich, ein Ermutiger, der ermutigt mich so sehr, dass ich wertvoll bin, dass ich auf einmal anfange, ihm zu glauben, wenn er mir sagt, und das sage ich oft, Menschen, ich glaube, in dir schläft ein Riese. Ich glaube, in dir schlummert ein großes, ich weiß nicht was, aber ich merke, wenn du dem Raum gibst, wenn du zulässt, dass Gott es entfaltet, könnte sowas Fantastisches aus dir entstehen. Und Menschen gehen dann, wenn ich mit ihnen arbeite, Step by Step diesen Weg und sagen, okay, wow. Also ich wurde nicht ermutigt von meinem Großvater. Mein Vater zu Hause, also nicht meiner, sondern hat mir einer erzählt, hat gesagt, Herr Kerle, aus dir wird nie etwas. Also wenn dein eigener Vater sagt, aus dir wird nichts, boah, dann brauchst du aber schon einen richtig guten Coach. Weil da ist sehr viel kaputt, wenn die eigenen Eltern nicht an dich glauben. Meine eigenen Eltern haben auch nicht an mich geglaubt. Ich hatte Gnade Gottes, dass ich Menschen kennenlernen durfte, die meine Ermutiger waren. Sonst würde ich niemals hier stehen können. Wäre ich vielleicht irgendwo in ständiger Therapie, weil ich keine Ermutiger hatte, keine Vorbilder. Mein Vater war weg, da war ich 3 Jahre alt, kann mich kaum an ihn erinnern. Aber Gott ist es. Es sind nicht wir, es ist nicht die Band, es sind nicht die Schrotz, es ist Gott, der Interesse hat, euch zu sagen, geht nicht aus diesem Zelt nach Hause, ohne darüber nachzudenken, dass in euch etwas schlummert. Und egal wie ihr seid, vielleicht 40, 50 oder ganz jung. Es ist nie zu spät zu überlegen, ist da vielleicht noch mehr möglich in meinem Leben? Hat Gott vielleicht etwas in mich hineingelegt, worüber ich mir noch nie bewusst geworden bin? Und deswegen ist dieses Mission Camp hier eine Gelegenheit, weil wir, egal wer wir hier vorne sind, wir möchten euch bewusst machen dafür, sprengt eure Grenzen, hört, was Gott für einen unfassbaren Schatz in euch hineingelegt hat. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen zu Gott, ey, sag mal Gott, als du mich geschaffen hast, hast du dir mich so vorgestellt, wie ich bin? Lebe ich eigentlich so, wie es dir gefällt? Fragen wir uns ja auch oft, manchmal mit schlechtem Gewissen. Gott möchte das auf gar keinen Fall. Aber er möchte, dass wir ihn fragen, bin ich ein Vorbild, einer, der anderen Gutes tut? Bin ich auch ein Ermutiger, wie ich sein soll? Und bin ich der, der ich sein sollte? Ich habe mal im Englischen einen schönen kleinen Satz mir ausgeschnitten, an die Wand geklebt. Das mache ich ja so gern, wie ihr seit gestern wisst. Become the man who you ought to be. Werde endlich zu dem Mann, der du sein sollst vor Gott. Es ist immer Zeit. Und da gibt es zwei Typen Christen, die wir finden in der Bibel und auch in unserem Alltag. Der eine Typ Christ sagt, okay, meine Grenzen, meine Schwächen, ich akzeptiere das, wie ich bin. Ich bin halt limitiert. Was will der Kadel von mir? Ich kenne mich so gut wie keiner. Ich packe das nicht. Ich komme immer wieder an die Grenzen. Ich habe einen Kumpel in Wiesbaden viele Jahre mit dem Kaffee trinken gewesen, viel geredet. Der ist Christ, aber er sagt mir, David, ganz ehrlich, ich habe da so eine Schwäche. Mädels, also der hat so viele Freundinnen gehabt und er hat mir ganz offen gesagt, ich liebe Gott und ich bin heißer Christ, aber das mit den Frauen, so, das kriege ich nicht hin. Und da habe ich schon so oft probiert und ich falle immer wieder auf die Schnauze. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, dann ist das halt eine Schwäche von mir. So, der hat also quasi sich aufgegeben. Der hat gesagt, ich komme hier an eine Grenze. Ich habe alles probiert. Gott weiß es, wie oft habe ich dafür gebetet. Aber ich glaube nicht daran, dass ich anders sein kann. Oh, das ist eine Schlüsselfrage. Glauben wir, dass wir anders sein können, wenn wir versagen in manchen Dingen? Und ich sage, bitte, glaubt daran und versucht, mit Menschen zu sprechen. Holt euch das richtige Buch. Geht mal in die Seelsorge vielleicht über ein Thema. Und vor allem gebt Gott eine Chance. Vielleicht braucht ihr gar nicht andere Menschen. Gebt Gott eine Chance und sagt, so bin ich. Es gefällt dir vielleicht das eine oder andere nicht. Aber ich möchte glauben, dass du es verändern kannst. Also es gibt diesen einen Typ, der sagt, Gott, ich habe Talent, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich es nicht packe. Ich vergrabe das Talent. Kennt ihr die Geschichte? Wo die Menschen in dem Gleichnis oder dieser eine Typ sagt, Gott hat zwar was in mich hineingelegt und er will wahrscheinlich was Großes mit mir bewegen, aber ich habe ein bisschen Schiss. Ich vergrab's, weil ich gehe auf Nummer sicher. Die trauen sich nicht. Und ich sage euch, wenn ihr so denkt, seid ihr eigentlich in sehr guter Gesellschaft, weil die ganze Bibel ist voll von diesen Typen. Typen, auf deren Leben Gottes Hand lag, wie auf keinem anderen Leben, Mose. Und Gott sagt, hey Mose, Pharao macht nur Stress, es nervt, ich brauche einen, du bist berufen. Und du denkst ja dann eigentlich, wenn du das so liest, dass Mose wahrscheinlich sagt, ey wow, echt, ich bin berufen, vergiss es. Mose hat direkt mal so eine Ausrede vorgeschoben, Legastheniker, nix, du andere Fragen, ne? Und Gott so, also Gott wurde dann wahrscheinlich irgendwann mal so ein bisschen sauer, wenn ich die Geschichte verstehe. Er sagt so, sag mal, hallo, ich bin Gott, ich habe dich gefragt, ich mache keine Fehler. Heißt du Mose? Ja, dann ich spreche mit dem einen Mose. Packst du das? So, ne? Herr Mose so, no. Ja? Wie die Minions. So, und Gott musste dann ständig kämpfen, dass die Leute, die er beruft, den berühmtesten kennt ihr wahrscheinlich, Jona, dass die das auch machen, was sie tun sollen, weil Gott hat die auserwählt. Und Jona haut ab, sodass selbst der Wal es zum Kotzen findet. Ja? Alle sagen, ey Jona, Alter, ich würde auch mal gern berufen werden. Was machst du? Elia, voller Selbstmitleid, setzt sich unter einen Baum. Elia, verfolgt von irgendwelchen komischen Typen. Er, der Berufene, wo man lange auf ihn gewartet hat. Und dann sagt er, Gott, das sind alle so, wahrscheinlich ist da das Minionisch entstanden. So, Matoka. I need banana. Er war am Verhungern, ja. Warum sind alle so, Und hat sie, und da steht in der Bibel, er bemitleidete sich sehr. Und Gott so, oh. Er wieder. Sag so, Elia, ich habe dich berufen, wir packen das.
Herr, meinst du?
Und Gott musste immer gut zureden und dann haben sie es auch geschafft. Oder selbst Petrus, zu dem Jesus gesagt hat, auf dich will ich meine Kirche bauen. Und so quasi 5 Minuten später verrät Petrus Jesus wegen so ein paar Waschweibern und schafft nicht mehr da, so ein Fels zu sein, der er sein soll. Von daher, warum erzähle ich das? Ihr seid alle und wir sind alle in guter Gesellschaft. Menschen haben schon immer gedacht, Gott, kannst du nicht jemand anderen fragen? Das ist mir zu viel. Ich traue mir das nicht zu. Wichtig, wenn das über eurem Leben steht, dieser blöde Satz, ich traue mir das nicht zu. Vielleicht entwickelt ein eigenes Ritual. Morgens, wenn ihr aufsteht, nehmt so eine Knarre, also das ist jetzt für die Jungs, und schießt so, bam, 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 schießt es kaputt, wischt es weg. Für die Frauen, nimmt ein Kajal, streicht es durch. Ja. Auf jeden Fall, dieser Satz ist nicht von Gott. Das haben vielleicht andere Menschen über uns ausgesprochen. Von Gott steht über uns, du bist geliebt, du kannst es. Vielleicht hat Gott und nicht Obama, yes, we can, erfunden. Wahrscheinlich hat es Gott erfunden. Yes, we can, tatsächlich, sehr christlich. Und Gott reagiert aber zum Glück nicht so, dass er uns zur Schnecke macht und sagt, ja Mensch, ganz schön blöd, dass du jetzt hier als Berufener kneifst, sondern Gott hat Verständnis zum Glück mit uns. Er weiß, manchmal brauchen wir Zeit, weil er unsere Ängste kennt und weil er uns tatsächlich hilft, also helfen möchte und weil er uns sogar sagt, Jesus war wie ihr, heißt es in der Bibel. Er war wie ihr, er kannte die gleichen Versuchungen und Schwächen, aber nehmt ihn euch als Vorbild, was Jesus geschafft hat, wie Jesus widerstanden hat. Und dann gibt es einen zweiten Typen Christ, der sich tatsächlich geehrt fühlt. Den gibt es auch in der Bibel, der sagt, wow, ich bin berufen. Ey, ich wusste schon immer, ich bin echt eine coole Socke. Ich bin berufen. Wer ist das im Alten Testament? Wer könnte das sein? So ein ganz cooler, bunter Typ. Spinner. Josef, genau. Er so direkt allen Brüdern gesagt, ey, ich bin berufen. Ja? Fanden die Brüder jetzt nicht so super, dufte. Also Josef hat dann vielleicht ein bisschen die Demut gefehlt. Aber er war ganz stolz. Er war so ein Mann Gottes. Also mein absolutes Vorbild in der Bibel, weil er hat dann diese Berufung angenommen und jetzt könntest du ja denken, im Gegensatz zu Mose und Elia und den anderen, Jona, die gekniffen haben, könntest du ja denken, naja, endlich Josef, der Träumer, nimmt die Berufung an und sagt, was soll ich machen? Und dann denkst du, dass Gott dann sagt, so und bei dem läuft alles super, ich räume alle Schwierigkeiten aus dem Weg, weil endlich einer, der es checkt. Und was passiert? Er kriegt am allermeisten auf den Deckel. Also es gibt ja niemand, glaube ich, der so von einer, Entschuldigung, Kacke in die andere stürzt im Alten Testament als Josef. Und was macht er? Er wird nicht bitter darüber, sondern er bleibt bei Gott im Knast und wo er ausgepeitscht wird und wo er verraten war. Und ganz am Ende erhöht ihn Gott und er wird zum zweitmächtigsten Mann der Welt neben dem Pharao. Und in 1. Petrus lesen wir genau diese Geschichte von Josef in einem Entschuldigung, in einem Vers zusammengefasst. 1. Petrus 5, Vers 6 heißt es, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und das hätten Mose und die anderen Jungs auch gebraucht. Und wir brauchen das jeden Tag. Demut ist so schwer. Demütigt euch heißt, ich bin nicht Gott. Gott, ich weiß es nicht. Du weißt es besser. Ich nehme es an. Du berufst mich. Okay, ich glaube zwar nicht, dass ich es packe. Ich nehme es an. Demut heißt akzeptieren, was Josef zum Beispiel gemacht hat. Die Situation ist echt bescheiden. Ich nehme es trotzdem an. Und dann sagt 1. Petrus 5, Vers 6, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe. Wow, was ein cooler Typ. Zu seiner Zeit. Das heißt, wenn Gott sieht, der Typ, dessen Einstellung ist sensationell, der ist demütig, der sagt in der Krise, okay, scheinbar muss ich jetzt lernen, ich nehme die Krise an. Den kann Gott erhöhen. Und ich glaube, wir träumen alle davon, von Erfolg, von erhöht werden. Aber Gott sagt nicht auf die Frage, was willst du von uns, sagt er nicht, ja, werdet ein bisschen demütig, seid gute Menschen, sondern er sagt, werdet zu Persönlichkeiten. Gott sucht Persönlichkeiten. Menschen, mit denen er arbeiten kann, mit denen er jetzt hier und heute Geschichte schreiben kann. Zeig mal bitte dieses Bild mit den Kerzen, wenn das jetzt ungefähr da sein könnte. Was ist eine Persönlichkeit? Personality. Eine Persönlichkeit ist ungefähr das Bild. Wenn alles andere am Zweifeln ist und erloschen, einer, der noch steht. Gott hat immer diese Typen gesucht. Und bitte glaubt daran, dass jeder von euch ein Typ oder eine Typin ist, die brennen kann für Gott. Nicht denken, ah ja, der und der, da macht so tolle Sachen auf der Bühne, das wird nie mein Ding sein. Es geht nicht darum, berühmt zu werden. Es geht nicht darum, etwas Tolles zu leisten vor Menschen, sondern eine Persönlichkeit zu sein, dass Gott sagt, so, jetzt haben wir dich geformt. Wie so Gott, der Töpfer, du Ton, wir formen dich und formen dich mit dem Ziel, dass du eine Persönlichkeit wirst, weil Gott sucht Persönlichkeiten, Latein, personare, Persönlichkeit kommt von dem Wort personare und bedeutet durchtönen. Durchtönen, warum? Weil in unserer Gesellschaft leiden wir alle unter Reizüberflutung. Hier wird so viel gesprochen, da ist ständig jemand, der irgendwas Tolles weiß und wir wissen nicht, auf wen sollen wir eigentlich hören. Wir wissen es nicht, deswegen verlieren sich Menschen in so vielem Quark. Und Gott sucht Menschen, die durchtönen, durch diesen ganzen Müll von Stimmen und Laut. Die Gesellschaft ist so laut geworden, finde ich, dass Gott sagt, ich suche Menschen, Persönlichkeiten, deren Stimme gehört wird, die durch alles durchschneiden, durchtönen, wo man sagt, oh, warte mal, hört mal auf diesen ganzen Zeug, lass mal weg, mach mal Radio aus, da spricht einer, das muss ich mir anhören. Wow, Hans-Peter Reuer, Joyce Meyer, könnt euch 10 Namen sagen, Leute, wo, wenn ich die irgendwie sehe, wenn ich abends beim Zappen, zum Glück gibt es Bibel TV, wenn ich da dann irgendwie Joyce Meyer entdecke, denke ich, wow, muss ich mir anhören. Die durchtönt. Man mag sagen, die ist ein bisschen Ami-mäßig, aber das ist mir wurscht, weil ich versuche hinzuhören. Was sagt sie eigentlich? Nicht, wie sie irgendwie rumrennt auf der Bühne oder so. Und Persönlichkeiten sind Menschen, deren Einstellung sich verändert hat. Nächstes Bild, von wegen Bildung. In Deutschland denken wir tatsächlich, Bildung bedeutet Wissen. Wissen ist Macht. Wer viel weiß, wird geliebt. Aber die Zeiten sind vorbei. Wir müssen Dinge neu definieren. Ein Chef wird von seinen Angestellten nie geliebt, weil er ganz viel weiß. Nein, er wird geliebt für seine Herzensbildung. Nicht, weil er gebildet ist. Weil er große Herzensbildung hat. Weil er weiß, was Menschen begeistert. Deswegen sagen Leute, nicht fürs doppelte Gehalt würde ich woanders arbeiten wollen. Bei dem Chef bleibe ich. Er ist eine Persönlichkeit. Die beste Bildung ist die eines starken Charakters. Aber wie kommen wir dahin? Was heißt, einen starken Charakter zu haben? Wie kam eine Persönlichkeit wie Martin Luther, den ich überragend finde, dem wir die evangelische Kirche zu verdanken haben? Wie kam jemand wie Abraham Lincoln dazu, eine Persönlichkeit zu werden? Persönlichkeiten, das fällt ja nicht vom Himmel, einfach so. Persönlichkeiten sind Menschen, die irgendwann verstanden haben, dass sie in ihrem Scheitern Möglichkeiten sehen. Die ganzen Persönlichkeiten, die ich bewundere, so ein paar Namen, Albert Einstein, Obama, ja, Mutter Teresa, klar, bewundern wir alle, aber auch Leute, die heute leben, Jürgen Klopp zum Beispiel, Helmut Schmidt, Franz Beckenbauer ist für mich eine Persönlichkeit, Anne-Sophie Mutter, Weltklasse-Geigerin, selbst Harpe Kerkeling, durchgeknallter Komiker, ja, macht sich auf den Jakobsweg, wird auf einmal gescheit, schreibt ein Buch drüber. Diese Menschen, wenn wir uns mit Biografien beschäftigen, habe ich, glaube ich, auch ein Bild mitgebracht, dann lesen wir, dass diese Menschen auch etwas mit uns gemeinsam haben. Die Typen, die wir bewundern, viele sind gescheitert. Und Gott arbeitet mit diesem Scheitern, weil dann ist Demut da. Dann merken wir, okay, mein Ego zerbricht. Geht in eine Buchhandlung, wenn ihr nicht wisst, was ihr im Sommer lesen sollt. Holt euch irgendeine Biografie von jemandem, den ihr mögt. Es ist ungeheuer inspirierend. Wir lernen bei Biografien, was es heißt, eine Persönlichkeit zu sein. Wir lernen, was Gott eigentlich von uns braucht, damit er mit uns Gutes bewegen kann. Und Gott sagt, die guten Werke, die sind vorbereitet, in denen ihr wandeln sollt. Die guten Dinge, ich habe das schon alles da, aber wir verpassen es. Und ich habe in meinem Leben sehr viel verpasst, weil ich habe mich jahrelang so um mich gedreht und ich bin so ein geiler Typ und ich und meine Persönlichkeit, ja, wir sind so toll. Aber ich bin nicht offen gewesen für das, was Gott eigentlich in mir verändern möchte. Persönlichkeiten, kurz ein paar Highlights, sind Menschen, die haben Eigenverantwortung verstanden, die haben gelernt, an sich zu arbeiten, deren Denkweise ist es, was uns begeistert, weil sie andere mitreißen. Persönlichkeiten haben Mut, anders zu denken. Persönlichkeiten haben eine Vision, die ansteckend ist. Wir haben gestern mit der Band oben gesessen und uns ein bisschen unterhalten über Kirchen. Was sind so die Kirchen, die uns begeistern? Und ich glaube, das spreche ich auch für die Band, dass wir alle uns wünschen, dass wir irgendwie Leute auch mitreißen und sagen, hey, kommt, lasst uns ein bisschen wegkommen von diesem, was die Gesellschaft als Leben verkauft, so dieses typische Streben nach Glück, nach Reichtum, nach Schönheit, sondern wie können wir Menschen mitreißen als Persönlichkeiten? Persönlichkeiten sind in Krisen ein Fels. Wenn alles wankt, bleiben sie souverän. Kennt ihr solche Leute? Wo findet man die? Wo sind Menschen, die uns begeistern mit ihrer Art zu sprechen, die uns mitnehmen, die Ermutiger sind? Wie gesagt, das Bilderrätsel, Ermutiger zu sein. Schauen wir ein bisschen auf die Uhr. Wann wird man eine Persönlichkeit? Klar, das haben wir gehört. Krisen helfen uns, eine Persönlichkeit zu sein. Aus dem Fußball kann man lernen, Sepp Herberger, als Deutschland das erste Mal Weltmeister war, 1954, hatten wir einen Bundestrainer, das Wunder von Bern, kennt ihr alle. Und dieser Bundestrainer war auch sehr gescheit. Der hat gesagt, vor dem Aufstieg steht die Selbstkritik. Also bevor ihr Erfolg habt, Jungs, hat er gesagt, steht die Selbstkritik. Blöderweise leben wir in einer Gesellschaft, wo das Ego so hochgehalten wird und jeder will sich irgendwie selbst verwirklichen. Aber Selbstverwirklichung und das andere Selbstkritik, wo hast du Leute, denen man überhaupt noch was sagen kann heute? Merkt ihr das, dass das so mit Kritik, man muss schon alles sehr in Watte verpacken und das ist schwierig. Ich lasse mich auch nicht gern kritisieren. Aber wo sind Menschen, die einen positiv nicht kritisieren? Ich mag dieses Wort überhaupt nicht. Wer will schon Kritik? Aber sie ermutigen und sie herausfordern und nicht sagen, du bist so und so, das gefällt mir nicht, sondern sag doch Menschen, du bist so und so, aber ich glaube, du könntest noch viel besser. Ich sehe das in dir. Das ist doch eine Art zu kritisieren, dass wir Menschen gewinnen in unserer Art zu kritisieren. Noch nicht mal ein Glas habe ich, armer Kerl. Wir müssen wissen, dass eine Persönlichkeit zu werden, und ich mache gerne in meinem Leben so Ketten, weil ich versuche so Dinge im Zusammenhang zu verstehen. Wenn hier ist das Ziel, Persönlichkeit zu werden, ich habe ja gesagt, der fällt nicht direkt so vom Himmel. Ja, ein Typ, den wir bewundern, ein, was weiß ich, wen ihr im Kopf habt, der war nicht boing, eine Persönlichkeit, sondern Persönlichkeiten entstehen hier. Das richtige Denken. Deswegen komme ich jetzt so langsam zum Finale, weil morgen geht es ums Denken. Revolution in unserem Gehirn heißt es morgen. Denken hat große Folgen. Ja, Erfolg kommt ja von dem Wort erfolgen. Also da muss vorher, Persönlichkeit ist Erfolg, vorher muss was passiert sein. Also es erfolgt daraus. Da ist einer, der richtig denkt. Das, was wir denken, daraus entsteht unser Handeln. Wenn wir richtig denken, handeln wir auch richtig. Erfolg ist eigentlich relativ einfach zu definieren. Ah! Ah, Schätzelein, danke. Meine Damen und Herren, wir trinken auf Winnie Schweizer. Danke, sieht auch nicht so schick aus. Also richtiges Denken, damit fängt's an. Wenn wir schon an uns zweifeln und denken, ja, ich schaffe das nicht, da können wir gar nicht die Kette erst weiterbilden. Wer falsch denkt, wird nie Erfolg haben. Richtiges Denken, deswegen sind Predigten, Gottesdienste, Bibellesen so wichtig, weil da lernen wir richtig zu denken. Dadurch entsteht richtig zu handeln. Wer ganz oft richtig denkt, handelt ganz oft richtig. Und wer ganz oft richtig handelt, daraus entsteht eine Gewohnheit. Nächster Pfeil, ja, der hat sich irgendwann dran gewöhnt. Das ist wie mit einer Diät, also so die ersten 2 Tage, keine Pizza essen, ist echt ätzend, ich weiß, schwierig, ich liebe Burger. Aber wenn ich es da irgendwann mal so drauf habe, nach 3, 4, 5 Tagen, ich habe mich dran gewöhnt, dass ich nicht jeden Abend mir eine Pizza reinziehe mit Cheesy Crust, dann habe ich so langsam drauf, es ist eine Gewohnheit, ich muss nicht mehr drüber nachdenken und es wird dann so zu meinem Charakter, aha, bewusst essen, tut mir ganz gut. Ich habe mal 20 Kilo mehr gewogen, übrigens, kann man sich gar nicht vorstellen, doch eigentlich schon. Hatte nur weite Hemden wie Rainer Kallmund. Ja. Und irgendwann habe ich so für mich verstanden, aha, weil ich angefangen habe, daran zu glauben. Das ist der erste Schritt. Daraus entsteht dann Stück für Stück dieser Charakter. Vielleicht das nächste Bild. Ich glaube, 2 haben wir noch. Ich habe einen Vortrag, den ich manchmal bei Firmen halte. Der Vortrag heißt, vom Gescheiterten zum Gescheiten. Das ist eigentlich wahrscheinlich auch ein schwäbisches Wort. Gescheit, ein Gescheitle, sagen mir Schwaben. Also ich habe gestern viel Schlechtes über Schwaben gesagt. Ich finde, Schwaben sind eigentlich die Besten. Ah, jetzt hat er angefangen, bisschen einschleimen bei meinen Jungs. Das sind alles Schwaben, glaube ich, die Band. Ne? Also vom Gescheiterten zum Gescheiten. Und da erzähle ich in dem Vortrag von Leuten, die wir toll finden, von Einstein bis Michael Jordan, selbst Steve Jobs wurde von seiner eigenen Firma gefeuert. Walt Disney wollte ein Volontariat machen bei einer Zeitung und Walt Disney wurde weggeschickt und es hieß, Herr Disney, Sie werden nie diesen Job kriegen, also Sie sind definitiv nicht kreativ genug für diesen Job. Hallo, Walt Disney? So, und diese Typen haben sich aber nicht unterkriegen lassen, sondern haben zum Glück in diesem Zerbruch, in diesem Scheitern richtig gedacht. Haben angefangen zu sagen, nee, nur weil Menschen mir sagen, ich kann das nicht, glaube ich nicht. Ich kann das, dann muss ich es anders probieren. Vom Gescheiterten zum Gescheiten. Scheitern ist gut. Wer schon mal gescheitert ist im Leben, denkt nicht in eure Biografie, oh, das ist so ein schwarzer Punkt bei mir. Es ist gut zu scheitern, weil es macht uns wach. Von Aristoteles lernen wir, wie wir unseren Charakter verändern können. Aristoteles sagt was ganz Tolles. Der sagt, es ist relativ einfach, eine Persönlichkeit zu werden. Es ist schwer, aber es ist auch einfach. Er sagt nämlich, wir sind das, was wir immer wieder tun, sagt Aristoteles. Wir sind das, was wir immer wieder tun? Bedeutet also, wenn einer immer wieder unzufrieden ist, immer wieder, ständig unzufrieden. Ich kenne so Typen. Die haben ein tolles Leben, aber irgendwie ständig unzufrieden. Was ist der Typ? Er ist ein, wir nennen die Motzki. Ja? Wir sind das, was wir immer wieder tun. Einer, der immer wieder aufsteht nach einer Niederlage, ist ein Aufsteher, ein Kämpfer. Einer, der immer wieder lügt, das ist einfach, ein Lügner. Er ist es. Er ist nicht immer ein Lügner gewesen. Sicher hat er mit 3 Jahren noch nicht gelogen, aber er hat es immer wieder getan. Also wurde er irgendwann ein Lügner. Einer, der immer wieder andere mitgerissen hat, ist ein Motivator. Einer, der immer wieder über andere lästert, lesen wir im Psalm 1, das ist so ein Spötter. Zu dem sagen wir, das ist so ein Lästervogel, so ein Spötter. Ständig redet er. Ja, aber der war sicher als Kind auch nicht so. Aber er hat es immer wieder getan. Und so weiter. Einer, der immer wieder andere ermutigt, ist ein Ermutiger. Und das könnt ihr für euch selber definieren. Für mich war das eine Zeit lang einer, der sich immer wieder um sich selbst dreht. Immer nur David, ist ein Egoist. Es ist so. Ich möchte es gerne anders erzählen, aber es war bei mir so. Aber ich habe das irgendwann durchschaut. Gott hat mir geholfen, hat gesagt, hey, wenn du das immer wieder tust, dann fang doch an, immer wieder andere Dinge zu tun. Wenn du weißt, du hast da ein Problem, fang an, immer wieder Verantwortung zu übernehmen, damit du vielleicht langsam ein Vorbild wirst, weil das sollst du sein. Einer, der immer wieder Verantwortung übernimmt, der immer wieder Menschen liebt und vergibt und ermutigt. Letztes Bild for today. Es ist nie zu spät, der zu sein oder das zu sein oder die zu sein, was du hättest sein können. Das ist ein schönes Bild, finde ich, weil da die Hand ist durchsichtig und es zeigt, was Gott in uns hineingelegt hat, wie ein Baum mit Wurzeln. Und wenn wir anfangen, einfach mal diese Saat zu pflanzen und richtig zu denken, dann könnte das dabei rauskommen, was wir an anderen so bewundern und oft sagen, okay, die anderen, das ist echt toll, was die machen, aber kann ich das auch sein? Es ist Zeit, dass wir aufwachen und unsere Aufgabe, die wir von Gott bekommen haben, annehmen und sagen, wir können das, weil Gott will, dass wir das gut machen, weil Gott an uns glaubt. Wir glauben vielleicht nicht an uns, Gott glaubt an uns. Seine Liebe vor allem ist das Motiv, was uns dazu bringt, weil wir sagen, wir sind so begeistert, dass Gott uns liebt, da muss mehr sein. Das ist ja eh unfassbar, dass er mich liebt. Ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Und selbst wenn jemand ein älterer Mensch ist, und ich glaube, das ist tatsächlich das letzte Bild, ein älterer Mensch, der sagt, komm, mein Leben war so und so, aber was soll's? Ich steige auf die Leiter, ich fange heute an, anders zu sein als alle anderen 89-jährigen Omas. Ich nehme mal so einen Pinsel und einen Eimer und sag mal die Wahrheit. In dem ganz schlimmen Viertel schreibe ich es an die Wand. Ich finde es cool, wenn Leute sagen, ab heute ändert sich mein Leben. Warum? Ganz einfach, weil ich es kann, durch Gott. Amen. Amen.
Auf dem Missiocamp 2015 sprach David Kadel zum Thema Wer soll ich sein, Gott? Wie man sein Potenzial entfaltet. Mehr Informationen zum Missiocamp gibt es auf missio-camp.de. Missiocamp. Dabei sein ist alles.